Na, wie haben Sie heute geschlafen? Mit dieser Frage löst man selten Freude bei seinem Gegenüber aus, denn Schlafprobleme sind bei uns weit verbreitet. Also ich hätte heute Nacht auch noch ein bisschen mehr Schlaf vertragen können. Morgen ist ja der längste Tag des Jahres und den nutzt die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin jedes Jahr für einen Aktionstag zum erholsamen Schlaf. Der soll darüber informieren, wie wichtig ein guter Schlaf für unsere Gesundheit ist und was wir machen können, wenn wir Schlafprobleme haben. Dr. Hans-Günther Wees ist der Leiter des interdisziplinären Schlafzentrums am Pfalzklinikum Klingenmünster und arbeitet auch für die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin. Schönen guten Tag, Herr Wees.
Guten Tag, Herr Steiner, ich grüße Sie.
Schlafprobleme sind ja weit verbreitet bei uns. Was ist Ihrer Erfahrung nach da die Ursache Nummer eins?
Die Ursache Nummer eins bei den Schlafstörungen, das ist tatsächlich die mangelnde Fähigkeit, nachts abzuschalten, sich zu entpflichten. Das heißt, viele Menschen gehen ins Bett und das Gedankenkarussell kreist und kreist und kreist um Alltäglichkeiten. Das können Banalitäten sein, es können große, kleine Sorgen sein, aber letztendlich führt das immer zu Anspannung. Und Anspannung, das ist der Feind des Schlafes. Natürlich gibt es auch körperliche Ursachen, Nebenwirkungen von Medikamenten und weitere Ursachen, aber tatsächlich, das ist der Hauptfaktor Nummer eins.
Das bestätigt auch eine Umfrage aus dem letzten Jahr. Da haben fast 40% der Berufstätigen gesagt, dass Stress im Job ihnen häufig den Schlaf raubt. Wie kann man dann trotzdem nachts zur Ruhe kommen?
Naja, das ist ganz wichtig, dass man es schafft, trotz den Belastungen am Tage, dem Druck, dem Zeitdruck oft, den man da auch hat, dass es einem gelingt, abends, bevor man ins Bett geht, runterzukommen, abzuschalten, sich von all diesen Aufgaben zu distanzieren. Und manchmal ist es hilfreich, wenn man einfach ja im Rahmen eines Zu-Bett-Geh-Rituals, das kann für Erwachsene genauso sinnvoll sein wie für Kinder, dass man erstmal nochmal richtig grübelt. Das heißt, über all diese Dinge, die am Tag vielleicht erledigt wurden, die noch nicht erledigt sind, die man sich merken muss für den nächsten Tag, dass man nochmal über die Dinge nachgrübelt, die ungelöst sind, sodass man letztendlich das Grübeln vorgezogen hat, aus dem Schlafzimmer herausgenommen hat, um so dann letztendlich in der Bettsituation dann entspannen, abschalten zu können, weil man vorher mit diesen Grübeleien einfach den Tag versucht hat abzuschließen.
Da ist das Smartphone im Bett dann auch keine gute Idee, oder?
Naja, das hängt davon ab, was Sie mit dem Smartphone im Bett machen, aber meistens wirkt es eher aktivierend, was man da tut. Also selbst wenn man sich nicht mehr mit beruflichen E-Mails beschäftigt, wenn man nur, mit Freunden nochmal chattet, sich austauscht, im Internet surft, dann tut man immer unser Aktivierungssystem nochmal anwerfen. Das heißt, wir werden wieder wacher und ja, vertreiben damit die Müdigkeit und damit den Schlaf. Eigentlich sollte man eine Stunde, bevor man ins Bett geht, die Medien alle ausschalten. Ja, konnten in Studien zeigen, dass man dann viel besser schläft und sich am Tage auch wacher und ausgeschlafener fühlt.
Diese Woche hat das Statistische Bundesamt Zahlen zur Schlafdauer in Deutschland veröffentlicht. Demnach schlafen Eltern mit Kindern durchschnittlich 8 Stunden und 15 Minuten. Bei uns in der Redaktion haben alle Eltern ziemlich laut gelacht. Alle schlafen nämlich deutlich kürzer, gerade mit kleinen Kindern. Da sind wir wahrscheinlich auch nicht die Einzigen. Wie ist denn so eine alltagsferne Statistik zu erklären?
Naja, da haben wir uns tatsächlich auch Gedanken gemacht, wie man auf solche Zahlen kommt, weil alle seriösen Studien uns zeigen, dass man in Deutschland durchschnittlich um die 7 Stunden schläft, ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr, je nach Studie. Und weil wir auf der anderen Seite auch wissen, dass Kinder Schlafräuber sind. Es verhält sich so, dass die Kinder bis zu 6 Jahre alt werden müssen, bis die Eltern dann wieder so viel Schlaf haben, wie sie vor der Geburt des jeweiligen Kindes hatten. Möglicherweise hat es damit etwas zu tun, dass man eben subjektive Daten erhoben hat. Vielleicht hat man die Fragen nicht präzise genug gestellt. Eine Fantasie von mir ist, dass man nach der Bettzeit gefragt hat und nicht nach der Schlafenszeit. Das könnte vielleicht zu dieser Diskrepanz geführt haben. Dann hat man Zahlen gemittelt zwischen Werktags und Wochenende, sodass man in der Summe, am Wochenende wird ja immer mehr geschlafen, dann zu einem höheren Mittelwert kommt. Aber ich kann es Ihnen nicht erklären. Es ist zumindest nicht profund seriös mit schlafmedizinischer Kompetenz diese Studie durchgeführt worden. Sie ist nicht richtig.
Vielleicht hat man auch den Mittagsschlaf der Eltern eingerechnet, ich weiß es nicht. In der gleichen Studie wurde vom Statistischen Bundesamt gesagt, dass Menschen heutzutage in Deutschland länger schlafen als noch vor 10 Jahren. Ist das plausibel?
Nein, auch das ist nicht plausibel und deckt sich nicht mit den Erkenntnissen von anderen Studien. Und da muss man jetzt aber wissen, dass im Jahr 2022 die Erhöhung durchgeführt wurde. Und das war noch während der Corona-Pandemie. Das heißt, da hatten wir noch viele Homeoffice-Situationen beispielsweise. Und Homeoffice führt schon dazu, dass wir mehr Zeit zum Schlafen haben, weil wir uns den Arbeitsweg sparen. Wir hatten während der Corona-Pandemie, während dem Lockdown die Situation, dass der Spitzenverbrauch von Gas, Wasser, Strom morgens eine Dreiviertelstunde bis Stunde später war, je nach Stadt und Region. Und es macht uns eben deutlich, dass man da mehr Zeit zum Schlafen hatte.
Viele Menschen haben Ein- und Durchschlafprobleme. Gibt es denn da Unterschiede zwischen den Geschlechtern eigentlich?
Ja, die gibt es tatsächlich. Grundsätzlich sind Frauen die besseren Schläferinnen, weil sie länger schlafen können als Männer, weil sie flexibler sind in ihrem Schlaf-Wach-Verhalten. Die können auch mal zu anderen Zeiten als den üblichen noch ganz gut schlafen. Die haben im Gegensatz zum Mann bis ins hohe Lebensalter Tiefschlaf. Da schaut der Mann ab dem 50. Lebensjahr schon so Stück für Stück immer mehr in die Röhre. Aber auf der anderen Seite haben Frauen mehr Handicaps und es ist so, dass je nach Studie Frauen 2 bis 3 Mal häufiger an Ein- und Durchschlafstörungen leiden, als dies Männer tun.
Ein Problem in dem Bereich ist die Schlafapnoe, also Atemaussetzer. Die sind ja ein häufiger Grund, warum man eben nicht durchschläft. Man kann das mit Atemmasken behandeln, aber das ist jetzt auch nicht gerade so die bequemste Möglichkeit, dem Herr zu werden. Gibt es denn da bei der Schlafapnoe neue Entwicklungen?
Lassen Sie mich vielleicht eines sagen. Die Schlafapnoe ist selten verantwortlich für Durchschlafstörungen. Man wird zwar relativ häufig nachts wach, damit diese Atemstillstände wieder beendet werden, aber das ist alles im Sekundenbereich und die Betreffenden bemerken diese Wegreaktionen gar nicht. Also in der Regel keine Durchschlafstörungen durch diese schlafbezogenen Atmungsstörungen, aber das ist eine sehr häufige und weit verbreitete Schlafstörung, weil sie uns müde, lustlos, antriebslos am Tage macht. Und ja, es gibt Alternativen zu diesen klassischen therapeutischen Methoden, die noch immer der Goldstandard sind, weil wir damit sehr gut, effektiv, zuverlässig behandeln können. Aber für Einzelfälle gibt es Unterkiefer vorverlagernde Schienen. Es gibt chirurgische Eingriffe, die möglich sind. Es gibt Schrittmacher, die man implementieren kann, die bei jedem Atemstillstand dann die Zunge etwas nach vorne bewegen, sodass die Atemwege wieder geöffnet werden. Es gibt für einzelne Krankheitsbilder dann auch die Möglichkeit, die Rückenlage zu verhindern mit entsprechenden auch technischen digitalen Methoden. Also das Spektrum weitet sich durchaus und es wurde jetzt eine DIGA sogar zugelassen. Da kann man auf Rezept Übungen machen für die oberen Atemwege und das scheint so zu sein, dass es bei ganz leichten schlafbezogenen Atmungsstörungen hilfreich sein kann. Auf jeden Fall ist es hilfreich beim Schnarchen, beim gutartigen Schnarchen. Das kann dann auch schon zum besseren Schlaf führen. Nicht beim Schnarcher, aber bei den Bettgenossen dann sozusagen, die unter dem Schnarcher leiden.
Wenn Betroffene jetzt merken, ich habe wirklich da Probleme beim Einschlafen, beim Durchschlafen, wohin können sich die Menschen wenden, wenn sie noch nicht in Behandlung sind?
Das ist tatsächlich keine so einfache Situation. In Deutschland ist es noch immer so, dass wir viel zu häufig mit Schlaftabletten und Schlafmitteln behandeln. Die können zu Gewöhnung und Abhängigkeiten führen und sie sind in den seltensten Fällen eine kausale Therapie. Das heißt, dass die Ursache behandelt wird. Grundsätzlich ist immer der erste Ansprechpartner der Hausarzt oder die Hausärztin, die dann im Bedarfsfall eben weiterleiten an schlafmedizinische Einrichtungen oder an Schlafspezialisten.
Sagt Dr. Hans-Günther Wees. Er ist der Leiter des interdisziplinären Schlafzentrums am Pfalzklinikum Klingenmünster. Und ich habe mit ihm anlässlich des morgigen Aktionstags darüber gesprochen, warum wir oft schlecht schlafen und was wir dagegen tun können. Besten Dank, Herr Wees.
Sehr gerne, Herr Steiner.